vermitteln wollte, war ein Weg oder mehrere Wege, wie Gott Heilung zu uns bringt. Ich habe nicht gesagt, dass einer dieser Punkte der Königsweg ist. Versteht ihr? Das habe ich nicht gesagt. Sondern unsere Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat, und das ist Jesus Christus. Aber Jesus erwirkt auch, wie gesagt, durch die Dinge, die er uns gegeben hat, erwirkt durch Medizin, er schenkt uns Weisheit im Umgang auch mit unserer Esskultur. Darauf wollte ich euch aufmerksam machen. Am Ende ist das so, unsere Hilfe kommt von Gott und unser direkter Weg sollte immer zuerst zu Gott sein. Und wenn Gott uns dann im Gebet auf gewisse Dinge aufmerksam macht, zum Beispiel, dass wir unsere Ernährung umstellen sollen, dann sollen wir gehorsam sein. So einfach ist es. Wir kommen jetzt zum Finale. Und wir müssen unbedingt noch aus seelsorgerlichen Gründen eine Frage beantworten. Was ist mit den Menschen, die niemals geheilt werden und gesund werden, obwohl sie Glauben haben, dass es einen Belohner geben wird? Was ist mit den Menschen, die Gott gesucht haben und immer noch suchen und über ihr Suchen und über ihre Hoffnung verzweifelt sind, weil Gott noch nicht geantwortet hat? David, der uns allen gut bekannt ist, erkennt Krisen in seinem Leben und er sagt einmal und schüttet sein Herz aus vor Gott und sagt: Bis wann, o Herr, willst du mich vergessen? Bis wann, Herr, willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Wer hat jetzt Ja gesagt? Also hier in diesem Vers klingt Verzagtheit, Entmutigung, klingt da sehr stark raus. Irgendwo. Er bekennt, es gibt einen Gott, denn er spricht ihn ja mit Namen an. Bis wann, Herr? Bis wann? Herr, du bist der Gott. Und er sagt: Warum vergisst du mich? Du hast das vorhin, wer hat das vorhin gesagt? Zeugnis geben von Heilung. Wisst ihr, wenn Menschen jahrelang leiden und beten und hoffen, dass ihnen Heilung aufgrund ihres Glaubens geschenkt wird und Zeugnisse hören, dass Gott anderen gnädig gewesen ist und geholfen hat, dann habe ich sehr oft erfahren, dass diese Leute die gleiche Frage haben. Warum hast du mich vergessen? Warum hilfst du anderen, die noch gar nicht so lange leiden? Da hörst du sofort Gebet. Und warum vergisst du mich, der ich nun schon so lange bete und so lange hoffe und so lange flehe? Darauf seelsorgerlich eine Antwort zu geben, ist sehr schwierig. Und es gibt da auch keinen Königsweg. Ich will nur sagen, David erkannte das auch, diese Diskrepanz. Da ist ein Gott im Himmel, den ich schon so oft erfahren habe, den ich so oft erlebt habe, der so oft gnädig zu mir gewesen ist. Und kein anderer wie David. Der suchte Gott so intensiv, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser. Wie heißt es weiter? So schreit meine Seele, Herr, nach dir. Er betet, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Also er war wirklich ein Suchender und ein demütiger Mensch, möchte ich einmal sagen, der sich ausstreckte nach Gott und nach seinen Segnungen. Aber er fühlte sich hier in dieser Situation von Gott vergessen. Vergisst Gott Menschen? Vergisst Gott seine Kinder? Theoretisch wissen wir das. Gott vergisst uns niemals. Er hat seine Kinder immer auf dem Schirm. Aber emotional erleben wir oft solche Krisen, dass wir uns fragen, wo ist Gott in dieser Situation? Bis wann, Herr, und jetzt kommt der andere Punkt, bis wann, Herr, willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Also David hatte wirklich den Eindruck, Gott will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Gott hatte mit David nichts mehr auf dem Schirm. Wie lange willst du dich vor mir verbergen? Warum finde ich dich nicht? Wir haben doch die Verheißung in der Bibel, wer mich sucht, der wird mich finden. Und David, er redet hier, Herr, ich suche dich, aber ich finde dich nicht. Es scheint mir so, als wenn du dein Angesicht vor mir verbergen tust, mich vergessen tust. Also das muss eine emotional sehr schwierige Situation für David gewesen sein. Das sind quälende Gedanken, die an deinem Glauben und an einem guten Gott, der Gebet erhört, ziemlich nagen können. Wie eine Ratte nagt an einem Seil, das gespannt ist und immer dünner wird. Ja, so können diese Gedanken an uns, unser Nervensystem und auch an unser Glauben nagen. Lass dir diesen Glauben, den der Hebräer so definiert, der Glaube, das habe ich schon gesagt, ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Lass dir diesen Glauben nicht nehmen. Es kann sein, dass deine Nerven, und das möchte ich jetzt mal so sagen, es kann sein, dass deine Nerven schon sehr dünn sind, weil Zweifel an ihnen nagen wie eine Ratte. Ich möchte dich mit dem Wort Gottes ermutigen. Und jetzt passt auf, Römer 12, Vers 12. In Hoffnung, jetzt haben wir das gleiche Wort. In Hoffnung freut euch, in Trübsal harret aus und im Gebet haltet an. Noch einmal, in Hoffnung, der Glaube ist eine Hoffnung auf das, was man nicht sieht. Also diese Hoffnung gebt nicht auf. Die Hoffnung, in Hoffnung freut euch. Also nicht zweifeln, nicht traurig sein, nicht ängstlich sein, sondern in dieser Hoffnung, das, was kommen könnte an Segnungen von Gott, freut euch. In der Trübsal, in der ihr gerade seid, harret aus, lauft davon nicht weg, erduldet es in der Kraft des Heiligen Geistes und mit seiner Hilfe und im Gebet haltet an. Römer 12, Vers 12. Ja, also in Hoffnung freut euch. Definition Hebräer, der Glaube ist eine Hoffnung. In dieser Hoffnung freut euch, denn euer Gott ist ein Gott, der belohnen möchte. Aber weil ihr gerade die Trübsal erleidet, harret aus. Und ich weiß, wie schwer das ist. Jeder kennt die Situation, wenn du beim Zahnarzt bist und der Bohrer so dicht am Nerv sich aufhält, dann auszuharren ist manchmal nicht so einfach, ne? Aber harret aus und im Gebet haltet an. Auch da werdet nicht müde. im Gebet haltet an. Zur Wahrheit gehört aber auch nicht alle, das gehört zur Wahrheit auch dazu, nicht alle werden geheilt. Auch wenn sie hoffen, auch wenn sie sich in der Hoffnung freuen, auch wenn sie in der Trübsal ausharren, auch wenn sie im Gebet anhalten. Elisa war ein Prophet, der vielen Menschen Mut gemacht hatte, Krankheiten bei vielen Menschen geheilt hat und selbst Tote auferweckt hat. Von ihm heißt es im 2. Könige 13, Vers 14, da heißt es nur ganz nebenbei in einem kleinen Nebensatz, möchte ich mal sagen, und Elisa erkrankte an einer Krankheit, an welche er auch starb. Wir als Menschen, wir haben oft den Fokus auf körperliche Heilung, aber vielleicht hat Gott auch andere Pläne, durch die Krankheit zum Segen zu sein für andere Menschen. Auch diese Beispiele finden wir in der Bibel. Elisa, von ihm heißt es, ich habe schon gesagt, er starb an seiner Krankheit. Er erkrankte, wir wissen nicht, was er hatte, davon spricht die Bibel nicht, aber die Krankheit, sie nahm einen Verlauf, an der er am Ende auch gestorben ist. Krankheiten sind nicht schön, sie bringen Schmerzen, sie verursachen Ängste und fühlen sich am Ende nicht gut an. Jetzt möchte ich aber im Finale mit euch über die Perspektive Gottes sprechen. Wir sehen Krankheiten immer als etwas Negatives, als etwas, was uns bedroht und am Ende auch zerstören möchte. Das ist unsere Perspektive. Deswegen beten wir ja auch. Gott schenkt mir Heilung. Gott schenkt mir Gesundheit. Gott nimmt mir die Schmerzen, weil wir Krankheit als Bedrohung sehen für unser körperliches Leben. Aus der Perspektive Gottes sieht das aber ganz anders aus. Und diese Perspektive möchte ich mit euch betrachten. Psalm 117, Vers 15. Das ist ein sehr provokanter Vers, der hier steht und für uns Menschen auch schwer zu verstehen, wenn wir die Perspektive Gottes nicht richtig einordnen. Da heißt es, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod der Frommen. Noch einmal. Psalm 117, Vers 15. 117, Vers 5. Psalm 117, Vers 15. 15. 15. Spreche ich so undeutlich? Wie? Also ich reiche euch den Vers nachher nach. Ja, aber es steht dort, der Tod, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod der Frommen. Kannst du mal googeln. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod der Frommen. Google sabe tudo. Was denn? Da, also. 116, Entschuldigung. Siehst du, aber es steht in der Bibel. Wunderbar, dann werde ich das gleich mal korrigieren. So. Also noch einmal, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Also er spricht hier nicht vom Tod aller Menschen, sondern er spricht hier von dem Tod seiner Kinder, vom Tod der Frommen. Was für uns furchtbar erscheint, das ist in den Augen Gottes kostbar. Ich will Krankheiten in ihrer Brutalität nicht relativieren und schönreden. Tod ist und bleibt, das möchte ich betonen, Tod ist und bleibt der letzte Feind des Menschen. Und Tod ist immer schmerzhaft. Wer im Angesicht des Todes schön redet, der hat Gott nicht verstanden. Der Tod ist und bleibt der Feind des Menschen. Na. Aber in der Perspektive Gottes bedeutet Krankheit und Tod, jetzt kommen wir zu der Offenbarung, in der Perspektive Gottes bedeutet Krankheit und Tod, seine Braut ist auf dem Weg nach Hause. Ich habe das mal so in einer Illustration. Zwei junge Menschen, die sich Hals über Kopf verlieben und über das sich kennenlernen, sich lieben lernen, sich verloben. Das Normale empfinden und verlangen ist doch eigentlich, irgendwann sollte doch mal diese Zeit der Verlobung zu Ende sein. Ich möchte doch auch mal heiraten. Ich möchte doch auch mal 24 Stunden am Tag mit diesem Menschen zusammen sein, den ich so lieb habe, mit dem ich mich verlobt habe, für den ich mich entschieden habe. Und hier möchte ich was sagen. Gott bezeichnet seine Gemeinde als seine Verlobte. Wir sind seine Braut, sagt die Bibel. Und Gott möchte nicht immer nur mit uns verlobt sein, sondern Gott möchte auch mal mit uns Hochzeit feiern. Versteht ihr, was ich meine? Also brecht das jetzt nicht auf die menschliche Ebene runter, sondern versteht das geistlich. Gott möchte auf ewig mit uns zusammen sein. Gott hat Sehnsucht nach uns. Er hat ein Verlangen, die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Aus unserer Perspektive bedeutet Krankheit und Tod Schmerz und Abschied. Aus der Perspektive Gottes bedeutet, von der Verlobung gibt es eine Hochzeit. Wir werden das Abendmahl zusammen mit ihm feiern. Es wird ein Fest im Himmel sein. Aus der Perspektive Gottes ist der Tod seiner Kinder etwas Gutes. Es ist etwas Gutes. Wir kommen nach Hause. Ich möchte aus der Offenbarung euch was vorlesen. Und dann wollen wir auch noch miteinander beten. In meiner Gemeinde, da war mal ein Gastprediger, er sprach auch über die Sehnsucht, die Gott hat nach seinen Kindern. Und er sagte dann Folgendes: Eigentlich sollten wir als seine Kinder auch Sehnsucht nach dem Himmel haben. In meiner ganzen Laufbahn als Pastor habe ich für viele Menschen gebetet, die zu mir gekommen sind und gesagt haben: Gerd, bete für mich, dass ich gesund werde. Das habe ich getan, weil uns das Wort Gottes auch ermutigt. Aber in den ganzen Jahren, wo ich als Pastor unterwegs bin, ist ein Mann zu mir gekommen, der schwer krank war, der viele Schmerzen hatte. Er sagte zu mir: Gerhard, bete, dass ich sterben kann. Bete, dass ich sterben kann. Da habe ich gefragt: Warum? Bist du lebensmüde? Nein, da sagt er: Gerhard, ich möchte nach Hause. Ich möchte nach Hause. Ich möchte zu meinem Gott. Ich möchte ihn sehen, an den ich mein ganzes Leben lang geglaubt habe. Ich möchte vom Glauben zum Schauen kommen. Das war seine Motivation, warum er mich bat zu beten, dass er sterben kann. Er war nicht lebensmüde. Er hätte auch die Schmerzen ausgehalten, er hätte ausgeharrt, hätte sich gefreut, hätte geglaubt. Aber er hatte eine Sehnsucht gehabt: Ich möchte nach Hause. Und ich habe für ihn gebetet, dass sein Wunsch erfüllt wird. Das war keine aktive Sterbehilfe. Nein. Zwei Tage später ist er zu Gott gegangen. Ihr Lieben, wir sollten unseren Fokus ganz neu ausrichten. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir sind hier nur Fremdlinge. Unsere Heimat ist im Himmel. Und weil das unsere Heimat ist, sollte unsere Sehnsucht sein: Herr, komme bald. Lass mich dich schauen. Natürlich dürfen wir beten für Heilung, und solange Gott uns hier auf dieser Welt lässt, gibt er uns auch Kraft. Ich möchte euch zum Schluss einiges vorlesen. Da heißt es: Und er wird jede Träne von euren Augen abwischen. Ist das nicht eine schöne Verheißung? Hier auf dieser Welt, da weinen wir und klagen wir und seufzen wir. Und der Tod, der immer noch unser Feind ist, er wird nicht mehr sein. Gibt es einfach nicht mehr. Auch wird es keine Trauer mehr geben, es wird kein Geschrei sein und es wird auch keine Schmerzen mehr sein. Diese Zeit des Leidens sie wird vorbei sein. Das ist doch ein Grund, sich zu freuen. Also, ich sag mal, das sind doch Aussichten, oder nicht? Wir haben doch als Christen eine wunderbare Hoffnung. Wir leben hier nicht ab, sondern wir steigen ein in ein ganz neues Leben. Zurückzukommen zu dem Pastor, der mal bei uns gepredigt hat. Er predigte auch über die Ewigkeit und über das Sterben. Und dann sagte er zeugnishaft, was er so seiner Gemeinde mal gesagt hat. Er sagte: Liebe Geschwister, wenn ihr mal hören solltet, dass ich tot bin Und ich werde hier jetzt in meiner Kirche, in der ich Pastor bin, hier aufgebahrt. Und die Leute kommen alle, um zu trauern und sich zu verabschieden. Da hat er gesagt, liebe Gemeinde, spart euch eure Tränen. Na, denn wenn ihr hier steht und Abschied feiert, schaue euch vom Himmel herunter und bin bei meinem Gott. Das hat mein Herz berührt. Wie oft habe ich Menschen am Sarg weinen sehen und trauern sehen? Klar, schmerzhaft, alles verständlich. Aber der, der selig gestorben ist, um den brauchen wir nicht weinen.
Ich habe zu meinen Kindern gesagt, wenn ich so weit bin und heimgehe, dann kennt ihr auf mein Grab tanzen, nicht trauern.
Sehr gut, sehr gut. Möge Gott uns das schenken, diese Gewissheit. Ich wünsche euch, und jetzt komme ich zum Schluss, ich wünsche euch ein langes und gesundes Leben. Das wünsche ich euch allen. Und bitte lasst euch den Glauben an Heilung, wie wir es gelesen haben, nicht nehmen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Das sagt die Bibel, Psalm 77, Vers 15. Du bist der Gott, der Wunder tut. Diesen Glauben lasst euch nicht nehmen, egal wie eure Situation aussieht. Aber ich möchte euch auch sensibilisieren. Wir haben hier auf dieser Welt kein bleibendes Zuhause. Denn wir wissen, und jetzt kommt es, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelt zerstört wird, Krankheit, Schmerzen, wenn unser physisches Leben zerstört wird, und es wird zerstört, auf irgendeine Art und Weise, wird es zerstört werden, wird verfallen werden, dürfen wir wissen, wir haben einen Bau von Gott. Amen. Wir haben eine zuversichtliche Heimat gekriegt von Gott. Ihr Lieben, ich danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so viel Geduld hattet, um zuzuhören, aber ich möchte jetzt auch noch für die lieben Geschwister beten, die da krank sind.